WDR 5 Politikum. Das Meinungsmagazin mit Max von Malotki.
Guten Abend. Heute großes Thema. Putin trifft sich mit dem indischen Premier. Gemeinsame Wirtschaftsbeziehungen ausbauen, weil es mit Europa gerade nicht läuft. Und dem Europäer kommt der Gedanke, was? Warum spielt der mit anderen? Das ist doch unser Kontrahent. Das ist seine Rolle. Wir erwischen uns quasi selbst bei der Erkenntnis, wie monokulturell wir Putin verbucht haben. Ja, als den Typen, der mit Europa im Clinch liegt, wegen der Ukraine. Als den Typen, der das Pipeline-Projekt mit Europa fallen lässt, etc. Also Russland gibt es nur im Zusammenhang mit Europa. Klar, Europa ist traditionell in der Mitte unserer Landkarten. Alles andere ist östlich und westlich. Und wenn wir sehen, wie Putin sich jetzt mit Indiens Premier Narendra Modi trifft und einen Deal für die Lieferung von 20 Atomkraftwerken abschließt, dann greift das, was ich das volle Ex-Freund-Programm nenne. Natürlich sind wir kein Paar mehr, aber das heißt nicht, dass er sich einfach so mit einer anderen Nation treffen darf, verstehst du? Ich meine, er hat jetzt irgend so ein Flittchen kennengelernt. Indien, wahrscheinlich findet er die irgendwie frischer als mich, ja, das alte Europa. Aber Indien, das sage ich dir, Indien gibt's auch schon seit Jahrtausenden, diesen faltigen Subkontinent. Ach ja, die Eifersucht, die wäre nicht vorhanden, wenn da nicht doch noch das Feuer der Leidenschaft lodern würde, oder? Die Themen in WDR 5 Politikum. Implodiert Italien oder explodiert Italien morgen beim Generalstreik? Keines von beidem, sagt unser Gesprächspartner. Es handelt sich um einen optimistischen Politikwissenschaftler der Uni Gießen. Wir stellen ein lesenswertes Buch vor über die Kulturgeschichte der Sicherheit. Jetzt aber erstmal noch was zu Pegida und Co. Die Innenministerkonferenz beschäftigt sich heute und morgen mit Pegida, diesen Demonstrationen gegen eine vermeintliche Islamisierung Europas. Und die Innenminister beschäftigen sich mit den Salafisten, also der Gegenseite quasi, könnte man meinen. Aber die sind sich ähnlicher, als man denkt. Der Kommentar von Paul Elmar Jöris.
Eines haben diese selbsternannten patriotischen Europäer und die Islamisten in unserem Land gemein. Von Religion haben beide keine Ahnung. Unter denjenigen, die montags durch unsere Straßen laufen und vor der Islamisierung des Abendlandes warnen, wird man kaum einen Kirchgänger finden. Die Kirchen, ob katholisch, evangelisch, jüdisch oder orthodox, haben nämlich herzlich wenig Probleme mit der muslimischen Gemeinschaft in unserer Gesellschaft. Die Kirchen mahnen zur Toleranz und bemühen sich um Dialog. Umgekehrt gilt: Die Bärtigen im Kaftan, die in unseren Fußgängerzonen den Koran verteilen, wissen herzlich wenig über die Lehre des Islams. Sie haben sich einzelne Sätze aus dem Koran und der Sunna herausgepickt, um ihre bornierte Wut auf unsere Gesellschaft zu begründen. Eine solche bornierte Wut verbindet ebenfalls beide Gruppen. Nicht die Kritik an konkreten Missständen treibt sie an, sondern eine vage Angst, zu kurz zu kommen, nicht gehört oder nicht gesehen zu werden. Das ist die zweite große Gemeinsamkeit. Darum ist es auch so schwierig, dieser Angst und Wut zu begegnen. Argumente verfangen nicht. Es beeindruckt keinen dieser sogenannten patriotischen Europäer, dass gerade einmal gut 5% unserer Bevölkerung muslimischen Glaubens sind. Und die überwiegende Mehrzahl dieser Muslime teilt unsere Werte und Normen. Sie wollen wie wir hier in Frieden leben. Also von der Gefahr einer Islamisierung des Abendlandes kann nun beim besten Willen nicht die Rede sein. Problematisch sind allenfalls die rund 6.800 salafistischen Muslime, die unsere Rechtsordnung nicht anerkennen. Ganz ähnlich übrigens die Argumentation der Rechtsextremisten und Neonazis, die den harten Kern dieser Montagsdemonstrationen stellen. Sie berufen sich auf ein vages völkisches Recht, beschwören die Angst, das deutsche Volk sei durch Überfremdung in seinem Bestand gefährdet. Auch hier nichts Konkretes, sondern nur Vages. Allerdings sind diese Ängste und diese Wut nicht durch Zufall entstanden, es sind Fehler gemacht worden. Deutschland ist kein Einwanderungsland, hieß das Dogma, das alle notwendigen Maßnahmen verhinderte, um Neubürger hier einzugliedern. Die muslimische Gemeinschaft umgekehrt setzte sich nicht mit den Islamisten auseinander. Aus Angst, mit ihnen in einen Topf geworfen zu werden, grenzte man sich nicht von ihnen ab. Das beginnt erst jetzt, sich zu ändern. Insofern müssen wir dringend miteinander reden. Der Staat hat dabei allein die Aufgabe, die Regeln dieser Auseinandersetzung zu überwachen. Denken und sagen darf man alles. Es gibt die Meinungsfreiheit, aber friedlich nur im Rahmen der Gesetze. Das gehört zum Kern eines patriotischen Europas.
Schoppero klingt wie ein italienisches Motorrad. Fast richtig, ich würde sagen, es ist ähnlich unkontrollierbar wie ein Motorrad, also auf einer Ölspur zumindest. Schoppero heißt nämlich auf Deutsch, ins Deutsche übersetzt, Streik. Und da geht es in Italien wirklich immer ab, so wie im November. Und morgen geht's weiter, wieder Generalstreik gegen Sparmaßnahmen, gegen den sogenannten Jobs Act von Regierungschef Matteo Renzi, gegen die Lockerung des berühmten italienischen Kündigungsschutzes, Articolo 18. Ja, da mag es den Italienern noch so dreckig gehen, bevor die den herzlosen Vorgaben der EU so ein bisschen nachgeben, verzichten sie lieber für den Rest des Lebens auf ihren Espresso. Aber die Front bröckelt, sagt unser Gesprächspartner. Markus Grimm von der Uni Gießen, Lehrstuhl für politische Italienforschung. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Generalstreik steht vor der Tür. Man sieht den Sturm der Entrüstung schon am Horizont aufziehen. Werden die den Renzi nicht aus dem Amt jagen?
Nein, das glaube ich nicht. Schon alleine, weil der Generalstreik nicht von allen großen Gewerkschaftsbünden getragen wird, sondern nur von den zwei größeren. Der frühere kommunistische Gewerkschaftsbund CGIL und der ehemalige sozialistische Gewerkschaftsbund UGL. Wer sich nicht beteiligt, ist die christdemokratische Gewerkschaft GSL. Da bröckelt also schon die Front. Ich denke aber auch, der Streik richtet sich zum einen gegen das Gesetz Jobs Act, das schon verabschiedet worden ist, das insofern gar nicht mehr zur Debatte steht, und gegen das Stabilitätsgesetz, mit dem die Finanzierung für die nächsten Jahre in Abstimmung mit der Europäischen Union gesichert werden soll. Das sind die beiden Hauptpunkte, gegen die sich der Streik richtet. Die beiden Gesetze, daneben noch die Bildungspolitik und die Rentenreform, die auch schon unter Monti verabschiedet wurde, aber jetzt erst in Kraft getreten ist. Das sind so die Hauptpunkte, aber da wird der Streik jetzt nicht viel verändern, denke ich.
Es hört sich für mich aber so an, als wären die mit grundsätzlich all dem unzufrieden, was da an Entscheidungen getroffen worden ist und getroffen werden soll. Und nicht, dass die Italiener jetzt so langsam einknicken und sagen, ja, muss jetzt halt wirklich mal sein. Oder ist die Stimmung so im Land?
Die Stimmung ist sehr gespalten. Also gerade auch die radikalen Oppositionsparteien, also der Movimento Cinque Stelle und die Lega Nord, wettern gegen alles, was aus Europa kommt und gegen eigentlich im Moment jede Form der Veränderung. Aber in der großen Masse sieht man schon die Notwendigkeit für Reformen. Ob dann immer alles so gut ist, was die EU vorschlägt, ist ein ganz anderes Blatt.
Vielleicht können wir das ja mal auf diesen Punkt beziehen. Einen der Kritikpunkte, Renzi will die Arbeitnehmerrechte schmälern. Das passt verständlicherweise den Gewerkschaften auch nicht. Und kürzlich erst zum Beispiel haben Demonstranten in Mailand Straßenschlachten sich mit der Polizei geliefert. Was spricht denn dafür, dass Italien Renzi folgen möchte, mal abgesehen davon, dass sie jetzt nicht mehr streiken oder nicht mehr so viel auf die Straße gehen?
Also die Zustimmung auch bei Wahlen ist immer noch recht hoch zum PD. Die Unterstützung für Renzi ist in den großen Umfragen immer noch sehr hoch.
Na gut, diese Regionalwahlen, jetzt hat er nur so knapp noch gewonnen, ne?
Das lag aber auch daran, dass nicht mal die Hälfte der Wähler zur Wahl gegangen ist, was in Italien extrem wenig ist, was dann auch zusammenhängt mit regionalen Korruptionsgeschichten, Korruptionsskandalen, die nahezu alle Parteien betroffen haben, sodass es also eine große Wahlenthaltung gab, weil die Wähler gesagt haben, gerade in der Emilia-Romagna, die eine traditionell rote Region ist, da war auch der PD betroffen. Die Wähler haben dann gesagt, na, wenn alle Parteien betroffen sind, dann gehen wir gar nicht zur Wahl.
Und dann würden Sie aber sagen, wenn das jetzt so, sag ich mal, andere Gründe sind, grundsätzlich sind die Italiener bei ihm, ja? Also die Wähler würden ihm folgen bei dieser Sache, weil das ist ja so ein bisschen am Horizont die Geschichte, die auf Italien zukommt, dass Italien nicht ins Chaos stürzt. Ist das was, was die Italiener eingesehen haben?
Da hat man auf jeden Fall Angst vor, auch vor dem Ansehensverlust in Europa. Den möchte man vermeiden. Man sieht sich selbst nicht als so kranker Patient, wie das in Teilen Europas gesehen wird. Ich denke auch zu Recht. Aber man sieht schon, dass da Reformen dringend nötig sind und dass die Reformen auch angegangen werden müssen. Dass dann über die Inhalte der Reformen gestritten wird, denke ich, ist sehr legitim. Auch, dass die Gewerkschaften sich gegen die Lockerung des Kündigungsschutzes vor allem wenden, ist legitim. Man muss aber auch sehen, dass der Kündigungsschutz in Italien sehr weitreichend ist. Und viele Experten sagen eben, dass er auch Einstellungen verhindert, weil man Arbeitnehmer, die einmal fest eingestellt sind, kaum noch loswerden kann.
Wie schätzen Sie das denn ein? Zum einen wird es jetzt tatsächlich kommen, wird es klappen und zum anderen wird es was bringen?
Also der Jobs Act, die Reform, die die Arbeitsverträge und die Entlassungsmöglichkeiten betrifft, die ist schon durch. Die ist jetzt durch beide Parlamentskammern der letzten Woche durchgekommen. Die wird kommen. Ich denke, man wird die Auswirkungen nicht sofort sehen. Auch Renzi selber spricht von 1000 Tagen, also gut 3 Jahren, die man den Reformen geben muss, bis wirtschaftliche Reformen wirklich wirken. Wichtiger wird wahrscheinlich noch sein, wie die Umsetzung der Wahlrechtsreform aussehen wird. Das ist jetzt das nächste große Projekt neben dem Stabilitätsgesetz, also der Finanzreform, der Steuerreform, die gerade unter Beschuss ist, weil sie eben sehr stark von den Vorgaben der EU geprägt ist und da eben sehr stark für populistische Anfeindungen auch taugt.
Ist natürlich auch nachvollziehbar, ne? Weil ich meine, wenn jetzt auch schon wieder von 1000 Tagen die Rede ist, bis irgendwas sichtbar sein wird an Effekt, die Italiener warten jetzt schon eine Weile darauf, dass irgendwas dazu führt, dass es mal positive Effekte gibt. Haben die überhaupt noch die Geduld dafür, das zu ertragen und darauf zu warten, dass in 1000 Tagen sich dann wieder was ändert?
Wenn man sieht, wie bisher Reformen angegangen wurden und wie vieles auch gerade unter Berlusconi verschleppt wurde und eben nicht angegangen wurde, dann sind 1000 Tage immer noch ein überschaubarer Zeithorizont. Da, denke ich, wird eben auch diese Wahlrechtsreform entscheidend sein, vor allem die Verkleinerung des Senats. Also bisher hat man ja dieses lähmende politische System, dass alle Gesetze in exakt gleichem Wortlaut durch beide Kammern durch müssen und beide Kammern sich dann blockieren können. Und das soll abgeschafft werden mit der Senatsreform. Und dann anschließend die Wahlrechtsreform, mit der auch das Wahlrecht wieder klarer gefasst werden soll. Da muss man sehen, wie diese Gesetze letztlich dann verabschiedet werden, wie weit eben der Senat bereit ist, sich auch selber abzuschaffen. Das sieht im Moment ganz gut aus, aber das wird entscheidender sein, weil einfach diese langen Abstimmungen ein Gesetz durch beide Kammern, die nach unterschiedlichem Recht gewählt werden, aber gleichberechtigt sind, zu bringen, das dauert sehr lang.
Vielen Dank, Markus Grimm von der Uni Gießen. Morgen explodiert Italien im Generalstreik oder beschließt, die Situation langsam zu entschärfen. Mal sehen, was dann wirklich passiert. Insgesamt die Einschätzung, Italien bewegt sich, wenn auch nur langsam. Vielen Dank.
Gerne.
Es strahlt noch immer in Fukushima. Wir schauen im Millisievert der Woche einmal alle 7 Tage dorthin, auch wenn es andere Medien schon lange nicht mehr interessiert. Heute tatsächlich mal eine der besseren Nachrichten von Martin Fritz aus Tokio.
Eine neue Technologie im AKW Fukushima hilft gegen die große Gesundheitsgefährdung durch strahlendes Strontium-90. Bisher dauerte es 7 bis 10 Tage, um die Menge an Strontium in kontaminiertem Wasser festzustellen. Ein neues Messinstrument verkürzt diese Zeit jetzt auf 30 Minuten. Das ist ein Fortschritt, weil Strontium sich anders als Cäsium in menschlichen Knochen anreichert und ein besonders starker Krebsauslöser ist. Fukushima-Betreiber TEPCO will das Gerät noch im Dezember zur nächsten Untersuchung von Pfützenwasser einsetzen.
Neulich gab es eine Podiumsdiskussion zum Thema Sicherheit im 21. Jahrhundert, fand im Düsseldorfer Landtag statt und es ging um die Relation von Sicherheit und Freiheit. Je mehr Sicherheit man haben wolle, kam da das Argument, desto weniger Freiheit könne man dem Bürger gewähren und Constanze Kurz vom Chaos Computer Club, die auch da war, sprang fast auf und sagte: Jetzt hört mal bitte auf, Sicherheit gegen Freiheit zu stellen. Sicherheit gibt es nicht, es gibt nur Kontrolle. Das Gegenteil von Freiheit ist Kontrolle und in diesem Fall durch den Staat. Dessen Kontrolle ist aber lange nicht unsere Sicherheit. Man merkt, dieser Begriff ist nicht einfach und er hat eine Geschichte. Frederik Groh hat ein Buch darüber geschrieben, die Politisierung der Sicherheit vom inneren Frieden zur Äußerung. Zur äußeren Bedrohung. Und Peter Meisenberg hat es für uns gelesen.
Der französische Philosoph Frédéric Gros legt eine sehr gründliche und übrigens auch sehr verständlich geschriebene Definition des Begriffs Sicherheit vor. Dazu unterscheidet er vier Bedeutungen von Sicherheit und ordnet sie vier unterschiedlichen historischen Epochen zu. In der Antike ging es ihm zufolge um die subjektive Sicherheit, die des Seelenfriedens und der Geistesruhe. Das Mittelalter ersehnte eine objektive Sicherheit, das Verschwinden aller Gefahren und Bedrohungen. Dazu erfand man die Utopie eines Reichs der letzten Tage, in dem die Welt von allem Leid erlöst ist. Erst in der Neuzeit geht es um die Sicherheit der Bürger, die der Staat ihnen garantieren soll, durch Polizei, Militär, vor allem aber durch das Gesetz. Denn nur indem man dem Gesetz gehorcht, sagt Rousseau, ist man frei. Und John Locke schreibt:
So ist der Zweck des Gesetzes, nicht die Freiheit abzuschaffen oder einzuschränken, sondern sie zu erhalten und zu erweitern. Wo kein Gesetz ist, ist auch keine Freiheit.
Weil für die Philosophen, die die moderne Auffassung vom Vertragsstaat begründeten, sich Sicherheit und Freiheit also immer gegenseitig bedingen, galt deren Konzept vom Sicherheitsstaat in ihrer Zeit als absolut subversiv. Es ist nämlich das genaue Gegenteil dessen, was wir heutigen darunter verstehen, durch Cyberspionage und Vorratsdatenspeicherung misstrauisch geworden. Sicherheit ist dort nicht etwas, für das die Freiheit geopfert werden muss. Sicherheit ist in erster Linie eine vom Staat garantierte Freiheit, nämlich die Rechtssicherheit, wie Gros verdeutlicht.
Die willkürlichen Verhaftungen, die ungerechten Gesetze, die Ausnahmebehandlungen werden alle als etwas angeprangert, was die Sicherheit des gesellschaftlichen Organismus beeinträchtigt.
Doch noch einen vierten, für die Gegenwart und vor allem für die Zukunft relevanten Bedeutungskomplex von Sicherheit erörtert Frédéric Gros. Er nennt ihn Biosicherheit. Es geht dabei nicht mehr um die Sicherheit der Menschen als Bürger, sondern um den Schutz ihres biologischen Lebens, um Ernährungs-, Energie- und Gesundheitssicherheit. Es geht um etwas, was der Definition des modernen Staates völlig fremd war, um Fürsorge, ums Bemuttern. Am Ende dieser Entwicklung vom liberalen Garantiestaat hin zum fürsorglichen neoliberalen Sicherheitsstaat erkennt Frédéric Gros die Gefahr, die schon Alexis de Tocqueville angesichts der frühen amerikanischen Demokratie voraussah. Einen neuartigen Despotismus, der seine Subjekte wie unmündige Kinder behandelt. Der letzte Wahlkampf der Grünen lässt erahnen, was dem Philosophen vorschwebt.
Nachdem wir schon von Abu Ghraib und Guantanamo wussten, kam diese Woche die Kirsche auf der Torte des Kampfes gegen den Terror. Der Untersuchungsbericht zu den Foltermethoden der CIA. Der damalige Vizepräsident Dick Cheney findet trotzdem weiterhin, also die haben da eigentlich alles richtig gemacht.
We did exactly what needed to be done and we were successful.
This report says it was not successful.
The report's full of crap, excuse me.
Ja, der Bericht ist voller Scheiße, sagt Dick Cheney. Ach okay, ich hatte jetzt nur von Waterboarding und Kälte Folter gelesen, das mit der Scheiße muss im Bericht weiter hinten kommen. Die weiteren Nachrichten mit Matthias Tretter, der über die USA übrigens nicht enttäuscht sein kann, weil die immer schon so waren.
Es gibt mal wieder Neuigkeiten von der Central Intelligence Agency, CIA. Für die jüngeren Hörer, das ist der terroristische Arm der NSA. Oder wie ich die CIA auch gerne nenne, Hooligans gegen Salafisten. Jetzt ist in einem 6000-seitigen Bericht enthüllt worden, sie haben nicht nur in Guantanamo gefoltert und auch nicht nur mit Waterboarding, sondern in Geheimgefängnissen weltweit. Also, ich wäre ähnlich überrascht gewesen, wenn ich gehört hätte, dass Chibo nicht bloß Kaffee verkauft und auch nicht nur in einer einzigen Filiale. Und es war natürlich die ganze CIA-Produktpalette mit dabei. Von Aufhängen in der Zelle über Scheinexekutionen bis zum Kälteschock mit Eiswasser. YouTube gab's noch gar nicht, da machten die schon Ice Bucket Challenge. Und selbstverständlich auch wieder Verweigerung des Toilettengangs, gewaltsamer Einlauf und Penetration des Rektums. Ohne das geht's gar nicht bei amerikanischen Sicherheitskräften. Wenn Sigmund Freud das noch erleben könnte. Das sind exakt, aber wirklich auf den Punkt die zentralen Elemente der analen Phase. Nur das 2- bis 3-jährige Kind, das in dieser Phase steckt, vollzieht das normalerweise an sich selber. Aber wenn es natürlich in einem Bundesstaat aufwächst, wo man dafür verklagt werden kann, dann lässt es das lieber sein und muss es deshalb als Erwachsener dauernd an anderen wiederholen. Jetzt wird so getan, als sei die CIA mit den Folterungen tief gefallen. Das wäre tatsächlich ein veritables Weihnachtswunder. Denn wenn die CIA tief gefallen sein soll, dann müsste es vom Marianengraben noch ein ganzes Stück runtergehen. Es gibt im Deutschen den schönen Ausdruck unterste Schublade. Die CIA ist seit ihrer Gründung darin Hauptpächter. Seit 60 Jahren Drogenhandel, Verschleppung, Gehirnwäsche, Folter und Mord, immer im Auftrag des Guten. Also, wenn sie noch ein paar Jahrzehnte durchhalten und das Dealen sein lassen, dann können sie eine Weltreligion gründen. Sie sind sich ja auch keiner Schuld bewusst. Der frühere CIA-Vizedirektor Michael Morell hat gerade im Fernsehsender CBS Folgendes rausgeheult, wörtlich: Der Justizminister hatte den CIA-Offizieren damals versichert, dies ist legal und keine Folter. Und jetzt zieht man ihnen den Teppich unter den Füßen weg. Sie haben unter anderem einen Mann nach einer Eisdusche auf dem kalten Zellenboden festgekettet, bis er erfror. Da lag kein Teppich. Angesichts solcher Äußerungen wird jetzt wieder gewarnt, bitte nicht in reflexhaften Anti-Amerikanismus zu verfallen. Möchte ich auch nicht. Ein Reflex ist ja gleich wieder vorbei. Was soll man nur von einem Volk halten, das sich ein Papasöhnchen mit dem Geist eines Kohlrabi zum Präsidenten gewählt hat? Das gibt's sonst eben nur in Nordkorea, also das mit dem Papasöhnchen. Und es war kein einmaliger Ausrutscher, sie haben ihn wiedergewählt. Barack Obama hat versucht, es zu begründen. Wenn sich Länder bedroht fühlen, dann handeln sie oft so, dass man später zum Urteil kommt, das war falsch. Das ist ja sehr einsichtig und auch voll mitfühlend formuliert und so. Nur, ich kann mich in meinem jetzt 42-jährigen Leben an keinen einzigen Zeitpunkt erinnern, an dem die USA sich nicht bedroht fühlten. Und die Forderung, die Verantwortlichen für die Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen, wird, genau wie in den letzten 42 Jahren, auch diesmal wieder verpuffen. Es wird vielleicht ein paar Versetzungen geben. Ferguson, Missouri, würde sich anbieten.
Danke an Herrn Tretter. Übrigens, der Beitrag wurde gesprochen von Morten Kannsteiner, weil der Tretter leider krank ist. So, und solche geilen Texte schreibt der Tretter, wenn er krank ist. Muss man sich mal vorstellen. Wir wünschen natürlich gute Besserung. Och Mensch, schade. Das war's schon wieder mit WDR 5 Politikum für den heutigen Abend und auch für die Woche. Redaktion hatte Morten Kannsteiner, mein Name Max von Malotki. Ich sag tschüss, machen Sie's gut.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.